Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber weil wir den Fußball nicht erfunden haben, holen wir uns immer wieder mal Gäste dazu, die doch ein bisschen näher dran sind am Fußball als wir Theoretiker. Wir sprechen über den Fußball heute in der Besetzung.
Uni Balzet.
Marc Posthaus.
Andreas Boller und als Gast.
Julian Krey.
Ja, Julian Krey, ehemaliger Spieler des WSV. Du hast auch in der A-Jugend in der Bundesliga für den WSV gespielt, spielst aktuell für den Kronberger SC in der Landesliga und spielst eigentlich aktuell nicht.
Ja, momentan aufgrund einer Knieverletzung pausieren, bisschen unglücklich am ersten Spieltag, aber ich glaube, die Jungs im Hintergrund, die machen es echt gut.
Erster Spieltag, wie ist es passiert? Also ist das ein Zweikampf oder wie kann man sich das vorzustellen und was ist passiert? Und allein, wenn man mal so die Dimensionen von so einer Verletzung, ich meine, du bist Amateurfußballer, im Bereich betreibst du Fußball leistungsmäßig, in der Vorbereitung bestimmt 4-5 Einheiten die Woche und dann kommt der erste Spieltag und dann macht's Knack irgendwo.
Ja, war relativ unglücklich im Kopfballduell. Ich bin hochgesprungen, mein Gegner nicht, der ist unten geblieben und mir von der Seite ins Knie rein mit dem Ellenbogen. Ist das Knie so ein bisschen zur Seite weg und sind so ein paar Teilrisse in Meniskus.
Bei der Landung dann passiert?
Nee, quasi beim Hochgehen kommt er von der Seite rein. Als ich in der Luft stehe, haut mir von der Seite ins Knie. Ich drehe mich einmal komplett und lande auf dem Kopf. Und bei dem Schlag ins Knie ist so ein bisschen dann alles kaputt gegangen.
Was heißt alles?
Ja, der Innenmeniskus ist angerissen, das Innenband ist angerissen, das Kreuzband ist gezerrt und der Knochen hat eine leichte Fraktur abbekommen.
Wie heilt das oder muss man machen, damit es wieder heilt?
Gibt verschiedene Methoden, also man kann es operieren, muss es aber nicht und der Arzt hat sich dafür entschieden, dass wir das konservativ lösen mit einer Schiene, Physiotherapie, Pause, sodass ich keine OP brauche, was glaube ich immer ganz gut ist, wenn man keinen Eingriff hat und dann brauche ich einfach Zeit und Geduld.
Und das heißt, du guckst jetzt, wie der CSC spielt und da war jetzt am Wochenende, war nicht heilungsfördernd, die Aktion.
Nee, leider nicht. Wochenende leider verloren. Unglücklich, würde ich behaupten. Aber nehmen wir mit, arbeiten das die Woche auf und dann geht's nächste Woche in Viersen weiter.
Marc, ihr habt das Spiel zusammengeguckt. Wie reagiert er denn, wenn er sieht, da ist ja einiges zusammengekommen. Ein verschossener Elfmeter, der noch zum Ausgleich gereicht hätte. Wie reagiert der Julian denn als Zuschauer der Spiele?
Also erstmal sehr entspannt. Ich muss sagen, den verschossenen Elfmeter hat er gefilmt, weil er natürlich Dominik Schäfer einen Gefallen tun wollte und ihm dann hinterher sein Tor zeigen wollte. Es hat dann leider ausnahmsweise nicht funktioniert. Man muss aber auch dazu sagen, Dominik Schäfer ist sonst ein super zuverlässiger Elfmeterschütze. Also an ihm lag es jetzt nicht in der Hauptsache, dass der CSC verloren hat. Aber um zurück zu Julian zu kommen, der schaut sich das sehr entspannt an, ist messerscharf in seiner Analyse. Auf jeden Fall hatte mir auch nach dem Remscheid-Spiel, wo ich nicht da sein konnte, nach dem Unterrad-Spiel eine Analyse geschickt, die ganz, ganz zutreffend dann auch offenbar war und vielleicht wächst da auch ein Nachwuchsreporter dran, wer weiß das schon.
Julian, war das Spiel in der Tor zu klein oder wie löschst du dann die Aktion wieder oder hast du sie dann doch zugeschickt?
Ja, ich hab's noch nicht gelöscht. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann als Gag mal raushaue, aber wir haben ihn natürlich gestern alle aufgebaut, ist mit dem Standbein ein bisschen weggerutscht. Wie gesagt, Dominik Schäfer eigentlich sonst vom Punkt sehr souverän, hat bis dato alle Elfmeter verwandelt, bis auf den gestern. Deswegen war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er den auch reinmacht. Und hat ansonsten auch ein gutes Spiel gemacht, hat auch in der ersten Halbzeit getroffen und ist momentan so unser Torjäger vom Dienst da vorne. Deswegen habe ich ihm da schon das ganze Vertrauen ausgesprochen und den nächsten nimmt er sich wieder und knallt ihn dann wieder rein.
Lässt man dann wieder den Spieler wieder schießen oder
muss also, man? Ich finde, wenn du einen richtig guten Elfmeterschützen hast und der hat einmal verschossen, würde ich nicht direkt wechseln, ich würde ihn nochmal schießen lassen, wenn der Spieler selbst will natürlich.
Definitiv.
Da würde ich jetzt nicht immer irgendwie sofort nach einem verschossenen Elfmeter wechseln. Aber ich glaube, wenn wir kurz nochmal über das Spiel reden gestern, ich glaube, der Knackpunkt war jetzt nicht unbedingt der verschossene Elfmeter, sondern vielleicht so die Reaktion nach dem 1-1-Ausgleich, weil ihr wart ja 1-0 in Führung, bekommt den aus oder habt kurz vorher noch eine Riesenchance zum 2-0 und nutzt die nicht und dann bekommt ihr den Ausgleich. Und ich glaube, danach fing so ein bisschen das Dilemma an, ne?
Ja, ich sag mal so, also ich glaube, wir haben so ein bisschen beim 1-1 aufgehört, Fußball zu spielen. Ne? Wir haben dann nur noch reagiert, nicht mehr agiert, haben den Gegner zu oft zu Chancen eingeladen, standen nicht mehr gut und haben unsere Entlastungsangriff halt einfach nicht gut genutzt. Das hat der Trainer nach dem Spiel auch direkt im Kreis angesprochen. Und das sind halt Punkte, die wir mitnehmen müssen und definitiv verbessern müssen.
Hätte, wenn man gewonnen hätte, wäre man oben in der Tabellenspitze gelandet. Jetzt ist man im Mittelfeld. Zwei Siege zum Saisonstart, jetzt zwei Niederlagen. Das ist natürlich ärgerlich, weil das ist gerade so ein Spiel, wo es dann so richtungsweisend ist. Und dann auch noch gegen Turo. Turo ist auch eine deiner Stationen gewesen als Fußballer bisher.
Ich bin nach dem WSV.
27, ist richtig?
Richtig, 27. Ja,
also hast du aber auch schon einige Stationen in deiner Laufbahn. Wie gesagt, du hast ganz am Anfang in Düsseldorf gespielt, ist das richtig? Oder
genau, ich habe in der U17 Bundesliga bei BV04 Düsseldorf gespielt, bin von da aus dann zum WSV gekommen.
Du bist ein Wuppertaler.
Ich bin Wuppertaler. Angefangen habe ich in Kronberg in der Jugend,
okay.
Also quasi zu den Wurzeln zurückgekehrt irgendwo. Und
dann haben die dich in Kronberg entdeckt? Wie kommt das denn,
dass du in Düsseldorf landest? Ich bin von Kronberg aus, bin ich damals zum VfB Hilden gegangen und von Hilden aus nach Schwarz-Weiß-Essen in die U15 Regionalliga. Von da aus dann in die U17 Bundesliga nach BV04 Düsseldorf und dann zurück nach Wuppertal zum WSV.
Und so einen Werdegang hast du?
Mit 27, der Mann ist nicht kurz vorm Karriere.
Nee, aber mich wundert, dass du halt in so jungen Jahren, in der Jugend schon eigentlich in Essen und in Düsseldorf gespielt hast.
Ja, kam immer irgendwie so ein bisschen daher, dass wir uns mit den Mannschaften, wo ich gespielt habe, entweder sind wir abgestiegen, mit BV zum Beispiel, oder haben mit Schwarz-Weiß Essen den Aufstieg verpasst. Und demnach wollte ich immer in der höchsten Klasse spielen und die Vereine hatten Interesse und daher hat das dann geklappt. Und ich sag mal, der Schritt zum WSV war damals eigentlich der richtige, wobei ich da ein bisschen gezweifelt habe in den jungen Jahren. Mich aber dann irgendwann durchgesetzt und da meine Erfahrung gesammelt.
Und dann hat sich das auch so ein bisschen verstetigt, also weil die Zeit A-Jugend Bundesliga mit dem WSV war eine gute.
Definitiv war in der Jugend mit die beste Zeit auf jeden Fall. Und der Schritt dann in den Amateurbereich, gerade mit dem WSV in der Oberliga, der hat auch gut geklappt.
Ihr seid damals auch recht souverän da in der Liga drin geblieben. Also
genau.
Ich kann mich erinnern, Trainer Vollmerhausen und alle waren eigentlich überrascht, wie stabil die Mannschaft sich da gehalten hat. In Jugendbundesliga, also gerade gegen die Top-Vereine, ich glaube Dortmund, Leverkusen, Gladbach, was wir alles da rumlaufen haben. Gell?
Ja.
Und das ist vielleicht eine Parallele jetzt, was uns alle so überrascht, aber da sind ja noch nicht die großen Bundesligisten, was im Moment die U17 des WSV macht mit 4 Siegen, ein Unentschieden gegen Westvereine, alles zweite Liga, Fortuna Düsseldorf.
Ja, aber Düsseldorf, Gladbach ist in der Liga, Bochum, Gladbach. Oberhausen,
ja. Dagegen NLZ-Vereine, das muss man auch mal...
Ja, Oberhausen jetzt nicht.
Nee, das nicht, aber
ansonsten ist diese Liga schon richtig gut. Also, dass sie 13 Punkte haben, ist schon sensationell stark.
Wer ist damals mit dir in der Mannschaft gewesen bei der A-Jugend?
Ich habe damals zusammengespielt mit Dominik Hein, mit Noah Salau, Patrick Nemetz, waren jetzt ein paar von den Jungs, die dann auch nach der A-Jugend mit hoch in die erste Mannschaft gegangen sind. Und dann ihren Werdegang gemacht haben.
Und CSC diese Saison, also zwei Spiele gewonnen, zwei verloren, weiß man jetzt, wie geht's weiter? Was ist so deine Meinung, was ist drin in diesem Jahr? Da ist ja auch wieder ziemlich viel in Bewegung geraten in den letzten Jahren. Wenn man sieht, FC Remscheid, da ist ja ungefähr der halbe CSC gelandet. Wo geht die Reise hin? Was meinst du, wie sieht's aus?
Also ich bin der Meinung, dass die Mannschaft auf jeden Fall das Potenzial hat, irgendwo zwischen Platz 3 und 8 zu landen am Ende der Saison. Für ganz oben wird es, glaube ich, nicht reichen. Dafür sind wir einfach noch, ich sag mal, zu zusammengewürfelt und teilweise vielleicht ein bisschen unerfahren. Haben aber definitiv die Qualität, um im oberen Drittel mitzuspielen. Und in den ersten beiden Spielen hat man ganz klar gesehen, dass die Jungs Bock haben, dass die Jungs alles reinhauen und dass wir auch in der Lage sind, unsere Spiele souverän zu gewinnen. Wir sind vorne immer in der Lage, 1 bis 2 Tore zu schießen, müssen schauen, dass wir die Fehler hinten minimieren und dann werden wir unsere Punkte ohne Probleme sammeln.
Ja, man guckt ja immer und sagt, wenn die anderen nicht keine Leistung bringen, dann muss man da sein. Marc, wie siehst du denn die Landesliga? Gibt es da eine Mannschaft, die da durchmarschieren oder gibt es wirklich die Möglichkeit, dass am Ende keiner so richtig durchzieht?
Als ich mir vor der Saison die verschiedenen Kader angeschaut habe, habe ich sofort gesagt Holzheim. Und Holzheim, da haben auch alle in Kronberg sofort gesagt, wow, was die sich für einen Kader zusammenstellen. Wer Sinan Kurt verpflichten kann, der scheint über größere finanzielle Möglichkeiten zu verfügen. Aber es passiert gerade nicht. Also Holzheim hat einen schlechten Saisonstart dahergelegt und hat jetzt auch gegen Unterrad zu Hause verloren. Also ich sehe aktuell keine Mannschaft, ich gucke Julian immer mal so an von der Seite, die da vorne wegmarschiert. Und ich glaube, das ist der Vorteil auch des CSC. Nicht, weil er dann ganz oben landen kann oder soll, sondern weil einfach viele 50-50-Spiele sind. Diese Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Und du hast gestern, war Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn du halt nicht an deine 100% rankommst in bestimmten Phasen des Spiels. Dann verlierst du dieses 50-50-Spiel. Du hast aber auch schon 50-50-Spiele gewonnen. Es ist eine sehr ausgeglichene Liga, wo ich Julians Meinung bin, wenn alles zusammenpasst und er auch hoffentlich bald wieder gesund ist und dazu beiträgt mit Toren und Vorlagen, dann können die eine gute Rolle spielen. Es kann aber auch, wenn es nicht gut zusammenläuft und dieser Zusammenhalt vielleicht auch ein bisschen auseinanderbricht, kann es auch in eine andere Richtung laufen. Ist schwer vorherzusagen.
Wann geht's weiter für dich? Wie sieht's jetzt aus? Was hast du für Ziele gesetzt? Ich meine, mit einer Verletzung zur Saison beginnen, dann Knieverletzung, dann geht's eigentlich die entscheidende Frage, fängt man überhaupt in diesem Jahr nochmal an? Oder sagt man, komm, auskurieren, gesund werden und dann im nächsten Jahr? Das ist eine Option.
Also Ziel ist ganz klar, dieses Jahr noch zu spielen. Der Arzt hat mir gesagt, 3 Monate bis zum Mannschaftstraining. Wären wir bei Mitte November, dann die spielfreien Wochenenden, Toten Sonntag und dann spielen wir am 1. Dezember wieder. Hätte ich nochmal 14 Tage mehr Zeit, um fit zu werden, das ist auf jeden Fall das Ziel. Wenn die Witterung das zulässt, dass ich die 3 Spiele noch mache, wenn es gut läuft, vielleicht ein bisschen eher Anfang November ins Mannschaftstraining einsteigen. Sobald die Schiene weg ist in 3 Wochen, hoffe ich, dass ich Fahrrad fahren kann und leichtes Laufen absolvieren kann. Werde jetzt zwischendurch ein bisschen schwimmen gehen, um die Muskulatur so ein bisschen schon mal drauf vorzubereiten. Und ja, dann immer so schnell wie möglich. Ne?
Ja, wir haben jetzt so heute Morgen erwartet, wie kommt er an mit Krücken oder so, aber es sieht schon wieder eigentlich wieder ganz gut aus.
Ja, ich finde auch, er hat die Termine ganz genau im Kopf. Er weiß, dass ein spielfreies Wochenende ist. Daran sieht man, dass er brennt. Er will. Das war vielleicht nicht immer so. Ich weiß es nicht. Also oft ist es ja so, man wird erfahrener, man weiß Dinge mehr zu schätzen, wenn man vielleicht mal verletzt ist und so weiter. Und das Gefühl habe ich und das finde ich super, weil da merkt man auch so eine gewisse Verantwortung, die man übernimmt für die Mannschaft, für den Verein. Und ich hoffe, das wird alles so, wie du dir das vorstellst. Aber ich würde gerne wissen, wie du darüber gedacht hast, als der Verein nach deiner Verletzung eventuell überlegt hat, nochmal auf dem Transfermarkt vielleicht noch was zu machen. Im Endeffekt ist ja nichts passiert. Der Verein hat sich, glaube ich, dann auch erklärt öffentlich. Wenn alles bei dir gut geht, bist du vielleicht ab Mitte November wieder mit dabei. Aber die Tatsache, dass der Verein da vielleicht überlegt hat, noch was zu machen, oder bist du der Meinung, dass man das mit dem jetzigen Kader so auffangen kann, dass das bis zu deiner Rückkehr auch klappt?
Also wir haben uns natürlich viel ausgetauscht. Ne? Ich war im engen Austausch mit Nico Sonnenschein, mit Michele Velardi, auch mit Luciano habe ich viel gesprochen. Ich bin schon der Meinung, dass der Kader, wenn sich keiner mehr großartig verletzt und längerfristig ausfällt, ist der Kader breit genug, qualitativ gut genug, um das aufzufangen. Man darf nicht vergessen, wir haben auch noch einen Mike Osenberg in der Hinterhand, der vermutlich vielleicht, wenn es gut läuft, auch in 4 Wochen wieder dabei ist mit seiner Adduktorenverletzung, der auch vorne spielen kann, der hinter den Spitzen spielen kann. Und ich denke schon, dass wenn alles gut geht, dass die Mannschaft das hinbekommt. Ich habe auch gesagt, ein Stürmer würde uns vielleicht noch gut zu Gesicht stehen oder ein variabler Spieler, der vielleicht vorne oder auf der 10 spielen kann. Es hat nicht gepasst. Wir haben auch ganz klar gesagt, wenn der Verein was macht, dann muss es passen. Dann muss es ein Spieler sein, der in die Mannschaft passt, der besser ist als das Material, was wir haben und der sofort spielen kann. Und da bringt uns ein Spieler, der vielleicht in den Vorbereitungsspielen bei einer anderen Mannschaft nicht so zum Zuge gekommen ist, weniger als ein Spieler, der bei uns die Vorbereitung gemacht hat, der die Jungs kennt, der die Mannschaft kennt und der voll im Saft ist. Und ich glaube, auch mit Neuzugang Amos Tusevo, der hat es bewiesen, ist relativ spät in der Vorbereitung gekommen. Hat ein bisschen Anlaufzeit benötigt, hat gegen Unterrad auch sein erstes Tor gemacht, ist vorne ein Spieler, der definitiv die Neuen sehr gut spielen kann, macht Bälle gut fest, macht den Spielern dahinter Räume frei und ich bin der Meinung oder auch der Hoffnung, dass wenn sich keiner verletzt, dass die Jungs das gut hinbekommen und fleißig Punkte sammeln werden.
Das ist die entscheidende Ergänzung. Es darf jetzt nicht mehr viel passieren. Also in der Offensive ist es schon so ein bisschen auf Kante genäht. Und ich hatte eigentlich gedacht, schon vor Julians Verletzung, dass man vielleicht noch was für die linke Außenbahn tun könnte und hatte das ja auch seinerzeit in der Kaderanalyse geschrieben. Und erst dann hat er sich ja verletzt. Aber die Jungs können das, müssen halt zusammenhalten und das jetzt ohne ihn machen. Aber Manner ist natürlich ohne ihn ein bisschen schwächer vorne aufgestellt. Das ist einfach so.
Verletzungen gehören auch zum Amateurfußball bei der Intensität, mit der gespielt wird. Das ist immer, wie gesagt, dein Beispiel zeigt ja, das ist ja eine völlig untypische Verletzung, dass einer im Ellenbogen dir das Knie zerdeppert. Aber ich würde gern, bevor wir nochmal auf die weiteren Amateurklassen kommen, ist natürlich, Verletzung ist auch ein Thema, nicht nur beim CSC, sondern leider auch beim WSV. Das mal ganz kurz mal nochmal drüber sprechen, was in der letzten Woche halt alles passiert. Kommt mir vor, nach dem Spiel gegen Fortuna Köln, als wäre das Monate her. Also irgendwie diese Länderspielpause, die bringt einem völlig aus dem Rhythmus. Aber alles, was danach passiert ist, hat man erstmal wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, gell? Also zwei schwere Verletzungen kurz nach diesem Spiel, was allen so den Optimismus gegeben hat, wird doch noch eine sehr gute oder gute Saison für den WSV. Da kommen so zwei Hiobsbotschaften.
Ja, vor allem die Kreuzbandverletzung, finde ich, das ist natürlich für den Jungen.
Benedikt Wimmer.
Die Kreuzbandverletzung hat er ja genau, ja, weil die natürlich viel langwieriger sein wird. Das ist natürlich für den Jungen total bitter und für den WSV natürlich auch. Also,
Das ist wirklich vom Himmel in die Hölle.
Du musst dir vorstellen, du holst dir, um deinen Kader noch zu verstärken, vier Spieler noch kurzfristig, kurz vor Ende des Transferfensters und zwei fallen jetzt erst einmal aus.
Ja, und für Bedic die Situation, der macht das entscheidende 2-1, ein ganz tolles Tor und ist wirklich oben und dann kommt die nächste Trainingseinheit und dann passiert sowas. Das ist natürlich wirklich bitter, bitter, bitter und frühestens in der Rückrunde kommt er wieder.
Ja, Kreuzbandriss ist in der Regel sechs Monate, vor März wird da nichts möglich sein.
Und der
Wimmer sieht es nicht ganz so schlimm aus. So geschätzte Ausfallzeit, ich habe es aber auch nur gelesen, 4, 5, 6 Wochen, aber müsste man auch nochmal
nachfragen. Das ist natürlich trotzdem eine lange Zeit, gerade in so einer Situation. Genau. Ne?
Ja, vor allem, weil er noch gar nicht angekommen ist.
Der ist gerade hier hingekommen, hat, weiß ich nicht, 3 bis 5 Trainingseinheiten mit der Mannschaft gemacht und ist jetzt erstmal raus. Schon Wahnsinn.
Ist auch für den Trainer und für den sportlichen Leiter natürlich unheimlich schwierig, damit umzugehen, weil du hast, wie du sagst, Marc, gerade dann nochmal nachgelegt. Und das war ja auch nicht selbstverständlich, dass du nachlegen kannst, sondern dann hat sich halt irgendwie günstig ergeben, sage ich mal. Und dann hast du 50% von den neuen, die du verpflichtet hast, sind jetzt erstmal wieder auch nicht verfügbar. Ne?
Ja, und du hast ja schon Verletzte genug gehabt.
Mehr auf jeden Fall.
Admaka und Saric.
Monsters.
Munsters, ja.
Amethoff. Ich hoffe, dass die wenigstens jetzt so peu à peu wieder zurückkommen.
Ja, Saric braucht wohl noch ein bisschen.
Ja, Saric schon, aber Amethoff
und Munsters.
Ja. Hast du denn, Julian, Zeit ab und zu mal nochmal zum WSV zu gehen oder hast du dir das angetan in den ersten beiden Saisonspielen oder hast du es verpasst in den letzten beiden?
Also grundsätzlich gehe ich regelmäßig zum WSV, wenn ich das zeitlich hinbekomme, da ich samstags bis 13 Uhr in der Uni sitze. Wenn es zeitlich passt, gehe ich gerne mal hin, schaue mir das Ganze an. Diese Saison hat es noch nicht geklappt. Letzte Saison habe ich das ein oder andere Spiel gesehen. Gegen Duisburg werde ich auf jeden Fall hingehen, mir das Ganze angucken.
Zieh dir eine dicke Jacke an, das ist November.
Ja, genau. Aber ich verfolge es schon regelmäßig und bin ab und an da, wenn ich es zeitlich schaffe.
Und hast du da die Hoffnung, dass ich meine, du kennst die Situation, weniger Geld ist vorhanden, aber die Saisonstart war komplett verhagelt. Hast du da die Hoffnung, dass es irgendwann wieder mit dem WSV in Richtung, ja, dass man zumindest angreifen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also der WSV hat, glaube ich, eine junge Mannschaft, aber definitiv eine gute Mannschaft. Also da sind Spieler mit Qualität drin. Und ich meine, die Ergebnisse gegen Fortuna Düsseldorf und Fortuna Köln zeigen ja, dass die Mannschaft kann, will und dass die Mannschaft auch lebt. Und ich glaube, das ist immer das Wichtige, dass so eine Mannschaft intakt ist. Und wenn man sieht, die Basics sind wieder da, dann funktioniert das Ganze, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, der WSV wird trotz der Verletzung am Wochenende eine gute Mannschaft auf dem Platz haben in Wiedenbrück. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sie den Schwung mitnehmen und auswärts zumindest einen Punkt holen werden.
Das Spiel in Düsseldorf hat was gemacht. Es hat einfach etwas ausgelöst. Ihr habt es ja dann auch gegen Fortuna Köln gesehen. Da war eine Mannschaft dann auf dem Platz, die offenbar unbedingt wollte. Und einem vielleicht in dem Moment individuell besser bestückten Gegner das Leben richtig schwer gemacht hat. Und das ist schön zu sehen, nachdem dieser Saisonstart wirklich relativ heftig war in eine Richtung, ja, die sich so keiner gewünscht hat und vorgestellt hat.
Aber Wiedenbrück wird nach meiner Meinung auch wieder so ein bisschen Charakterprobe. Das sind andere Vorzeichen. Ich meine, du kennst das Stadion noch früher mit dem Rasen. Jetzt haben wir einen super Rasen. In Düsseldorf auch einen Teppich.
Jetzt gerade regnet es und dann wird es in Ostwestfalen
zwei, auch regnen. Sommerfußball, also nicht Sommerfußball im guten Sinne. Zweimal Sonnenschein und eigentlich optimale Bedingungen, vor allem gegen Fortuna Köln. Ja, und jetzt kommt Wiedenbrück, Freitagabend. Kleiner Platz, kleine Hoppelwiese. Und ein Gegner, der genau da stark ist.
Ja, aber wer es schafft, zu Hause gegen den Tabellenführer so zu bestehen und zu gewinnen, gegen eine Mannschaft wie Fortuna Köln, die fußballerisch so gut ist und dann im Grunde genommen mit den Mitteln, die man hat, wie der WSV im Moment auf den Platz bringt, wer es schafft, den Tabellenführer zu schlagen, der braucht sich in Wiedenbrück jetzt auch nicht zu verstecken, finde ich. Auch wenn der Platz klein und eng ist, finde ich, dass der WSV diesen Lauf, auch wenn Länderspielpause war, der WSV versuchen sollte, diesen Lauf einfach mitzunehmen. Also ich würde das eigentlich mit Optimismus da hinfahren. Freitagabend ist das, glaube ich, ne? Ja. In Wiedenbrück.
Flutlichtspiel, da musst du keinen motivieren.
Und ich finde, man hat sich am Anfang der Saison schon zu viele Fehler erlaubt und jetzt hat man zweimal gewonnen und man fährt dahin, finde ich, auch um Dreier mitzunehmen.
Ich glaube, man kann auch mit breiter Brust reingehen.
Aber
man kommt mit zwei Siegen, man kommt mit einem Heimsieg gegen den Tabellenführer.
Ganz
warum
klar.
Soll man sich verstecken?
Ja. Viel interessanter ist, wie gut die Anreise dann zu bewerkstelligen ist an so einem Freitagabend Richtung Ostwestfalen. Also da ist dem WSV-Bus und allen Fans und auch uns mit eingeschlossen, die dorthin wollen, einfach nur eine gute Anreise zu wünschen.
Also ich glaube, Fortuna Köln hat es vor zwei Jahren mal geschafft, auf den letzten Drücker anzukommen. Die waren in dicke Staus reingefahren, also man muss immer aufpassen.
Ist eine Herausforderung.
Ja, aber ich finde, manchmal macht man die besten Spiele, wenn man immer irgendwelche Hindernisse da hat. Wenn es alles zu bequem und zu einfach ist, dann läuft es nicht. Man muss immer irgendwie...
In Wiedenbrück ist nichts bequem.
Ja, das ist so schön, dass es
nicht
bequem ist. Nichts
bequemer, aber man muss auch dazu sagen, der WSV hat dann, glaube ich, noch nie unter Flutlicht gespielt. Wir wissen noch nicht, wie gut das Flutlicht ist, aber der WSV ist in Lohwig in der ersten Pokalrunde auch relativ spät angekommen. Auch ich stand dann im Stau mit dem Auto und habe 6-0 gewonnen. Also wenn es Freitag 6-0 ausgeht, ist alles in Ordnung.
Für den CSC geht es auch, ich würde sagen, richtungsweisend weiter. Da ist eine umgekehrte Situation, da kommt man aus zwei Niederlagen raus. Gegen wen geht's und wie sind denn da die Chancen?
Ja, wir spielen Sonntag um 15.30 Uhr in Viersen. Viersen jetzt am Wochenende auch verloren gegen Bergesporn. Wir müssen die Basics wieder auf den Platz bringen. Die Jungs müssen gallig sein, die Jungs müssen die zweiten Bälle gewinnen wollen, Zweikämpfe annehmen und
Naturrasen, glaube ich, ne? Viersen, oder?
Genau, ja, haben beides Naturrasen. Letztes Jahr haben wir in Viersen auf dem kleinen Kunstrasenplatz gespielt. Ich denke mal, das ist so ein bisschen wetterabhängig, auf welchem Platz wir spielen. Rasen natürlich wieder großer Platz, wahrscheinlich dann tiefes Geläuf, je nachdem. Wird wahrscheinlich Körner kosten, wird aber auch ein Spiel, sage ich mal, auf Augenhöhe werden. Mit Viersen haben wir auch noch eine kleine Rechnung offen. Wir haben letztes Jahr beide Spiele verloren gegen Viersen, auch sehr, sehr unnötig meiner Meinung nach. Und ich glaube, die Jungs sind heiß, legen eine gute Trainingswoche hin und fahren dahin, um drei Punkte zu holen.
Ja, und unter der Woche Kreispokal, da sind die ersten Spiele.
Genau, sind einige Spiele, unter anderem Sonnborn in Heckinghausen morgen Abend. Also die Spiele verteilen sich über drei Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Könnte man sich das ein oder andere Spiel angucken, wenn man, glaube ich.
Gehst du irgendwo hin, ne?
Ich weiß es noch nicht so hundertprozentig. Morgen gibt es die, Option Länderspiel und gleichzeitig Kreispokal. Ich weiß es noch nicht. Manchmal habe ich mehr Lust, mir auf dem Sportplatz ein Amateurspiel anzugucken.
Sag Bescheid, wenn meine Frau mir das erlaubt, komme ich vielleicht auch.
Ist immer so ein bisschen wetterabhängig, ob man sich draußen in den Regen stellt. Ne?
Ja, ist so. Aber ich finde einfach, nicht nur, weil ich selbst Trainer einer Amateurmannschaft, ich finde, das macht einfach Spaß, sich auch andere Spiele anzugucken.
Auf jeden Fall.
Das ist immer schön, man sieht Leute, man quatscht ein bisschen, man guckt sich Spiele an.
Ja, das guckt macht sich vielleicht Spaß. Auch die Konkurrenz an. Ne?
Genau, das kommt noch mit dazu. Ja.
Ein bisschen mehr Spaß macht es sogar jetzt auch in der Bezirksliga. Also das, wir haben ja schon in den letzten Wochen gejammert und geweint mit den Bezirksligisten. Germania schafft den ersten Sieg, Ronsdorf gewinnt und der FSV Vohwinkel gewinnt auch. Ja, ich muss mal irgendwie im Kalender rot anstreichen, denn das Wochenende, also hatte ich jetzt eigentlich nicht mehr mitgerechnet, dass es mal einen Spieltag gibt, wo alle drei.
Also fantastisch. Vor allem für Germania hat es mich gefreut, dass sie die ersten drei Punkte. Sehr, sehr wichtig. Für Sascha Odina, der nächste Woche bei uns zu Gast sein wird, dass man da auch wieder so neue Hoffnungen schöpft und die Saison im Grunde genommen jetzt richtig mal losgehen kann, weil so ähnlich war es ja auch beim WSV, wenn du die ersten Spiele verlierst dann nacheinander, dann schwindet auch die Hoffnung, das Selbstvertrauen und so ein Sieg kann dann auf jeden Fall nochmal so für ein besseres Gefühl sorgen.
Ich hatte Tore haben sie auch geschossen.
Gell? Ja. Ich wollte gerade sagen, waren ja fünf Stück. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch erstmal eine Hausnummer, dann direkt fünf Stück zu machen.
Ich glaube, in unserer Bezirksliga-Überschrift stand gestern, dass das erste Mal seit längerem alle drei gewonnen haben. Dann war ich sofort angefixt und wollte dann bei Fußball.de gucken, wann denn das letzte Mal gewesen ist. Aber ich habe es irgendwann aufgegeben.
So
war dann auch Sonntag, Spätabend. Deshalb, aber es ist schon ein bisschen was her. Ja,
man muss allerdings auch sagen, Fronsdorf gewinnt auch gegen den Tabellenvorletzten, Germania gegen den Letzten, aber man muss natürlich, irgendwo muss man ja mal anfangen zu punkten.
Ja, vor allem finde ich, für Germania und für Fronsdorf geht es wirklich darum, so schnell wie möglich viele Punkte zu sammeln, um nicht da unten reinzurutschen, weil ich habe gestern zum Beispiel, wir haben ja in Dornap gespielt und vor uns hat Rot-Weiß-Wülfrath gespielt, die spielen auch in dieser Liga, gegen Wermelskirchen. Und wenn du siehst, wie einige Kader in der Liga, in dieser Liga bestückt sind, da muss man als Fronsdorf und als Germania wirklich sagen, okay, individuelle Qualität haben andere definitiv mehr. Wir müssen halt gucken, dass wir über die Mannschaft, über die Geschlossenheit kommen und wirklich mit ganz unten nichts zu tun haben.
Und ich meine, sie müssen ja auch nur besser sein als die letzten beiden. Ja. Dadurch, dass Dabringhausen ja zurückgezogen hat, steigen nur zwei Mannschaften ab. Und solange beide besser sind als die letzten beiden, die davor stehen, reicht.
Ja, und für Fronsdorf halt eben ganz wichtig, also nach unten darf es nicht gehen, nicht nochmal so eine Saison wie die letzte. Es wird gebaut, es wird gebastelt, es wird am Vereinsheim. Ähnlich ist die Zielsetzung bei Grün-Weiß. Da ist jetzt am Wochenende ist eine kleine Einweihungsfeier gewesen mit einem neuen Kunstrasen. Die sozusagen die abstürzenden Felswände sind jetzt abgesichert, also dass auch eine Sicherheit ist, dass es dann normal und vernünftig weitergeht im Höfen. Ja, und man will natürlich so schnell wie möglich wieder nach oben. Also Kreisliga B ist für einen Grün-Weiß keine
eigentlich Spielklasse. Unglaublich. Generell, was so für Mannschaften rumtouren in der Kreisliga B?
Aber der Verein hat insgesamt viel an Substanz verloren in der Zeit. Klar. Durch diese Unsicherheit, durch die Sperrungen da am Höfen. Und da kann man wirklich nur den Grün-Weißen wünschen, dass das wieder bergauf
tolle geht. Anlage, also mit die schönste ja, Anlage auf jeden Fall in Wuppertal, also sowas wenn, Besonderes wenn da mit den
Steine
Felsen,
runterfallen
ist schon toll. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Fronsdorf, weil es auch ganz wichtig ist, die haben ja in Grefrath gewonnen. Wir alle erinnern uns an den letzten Spieltag der letzten Bezirksliga-Saison. Es gab einen Live-Ticker, der ist nicht so gut ausgegangen wie der vom Relegationsspiel gegen Baumberg. Und von daher ist schön, dass man es dann knapp drei Monate später geschafft hat, Revanche zu nehmen und dieses Spiel zu gewinnen. Also es ist in doppelter Hinsicht ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für Fronsdorf gewesen. An der Stelle, wo man eigentlich davon ausgegangen war, dass man abgestiegen ist. Ne? Und dann kam ja erst 10 Minuten nach Abpfiff in Grefrath im Juni die Info, hey, ihr seid noch nicht abgestiegen, ihr spielt Relegation. Also, dass das jetzt ein so schönes, gutes Ende genommen hat, ist wunderbar.
Und wie Julian sagt, der zweite Sieg in Folge.
Letzte gegen die U23 von Felber zu Hause gewonnen. Ja. Gibt, glaube ich, auch Auftrieb. 6 Punkte aus 2 Spielen nimmt man, glaube ich, gerne mit ins nächste Wochenende rein.
Ja, und wir haben beide Vereine genannt, CSC und Grün-Weiß. CSC, zweite Mannschaft gegen Grün-Weiß, gibt es einen Spielabbruch? Und ich glaube, ganz kurz müssen wir nochmal die Situation beschreiben. Es gibt eine Rudelbildung, der Schiedsrichter deutet an, hier ist nichts mit Rudelbildung und die Spieler bleiben zusammenstehen und dann wird das Spiel abgebrochen. Also wir waren alle nicht dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt eben mit der neuen Regel zusammenhängt, die dann die Schiedsrichter sehr intus im Kopf haben, aber die Spieler dann doch noch nicht. Könntest du dir vorstellen, dass die Spieler, dass man im Spiel so eine Sache vergisst?
Also
dass man das nicht mehr darf?
Ich glaube, dadurch, dass diese Regel noch relativ frisch ist und mir bis jetzt auch noch kein Spiel bekannt ist, wo diese Regel angewandt wurde, dass das noch gar nicht so richtig verinnerlicht ist. Einige wissen vielleicht noch gar nicht, was dieses Handzeichen bedeutet. Ich weiß nicht, wie das Ermessen des Schiedsrichters ist, wie viel Zeit er den beiden Mannschaften geben muss, um auseinanderzugehen. Aus Erzählungen wurde mir gesagt, dass es relativ wenig Zeit war, die beide Mannschaften hatten vor dem Spielabbruch und keiner so richtig wusste, warum jetzt abgebrochen wurde. Ich war, wie gesagt, auch nicht dabei. Deswegen bleibt nur abzuwarten, wie die Situation ausgeht und schauen, wie sich die Regel in den nächsten Tagen, Wochen entwickelt.
Ich oute mich. Ich kannte die Regel nicht. Also als ich dann gestern hingekommen bin, war das Spiel gerade abgebrochen worden. Wir sind ja relativ parallel dort angekommen in Kronberg und dann hatte man mir was von irgendwelchen Handzeichen von Schiedsrichtern erzählt und ich habe kurz mal darüber länger nachgedacht und mir ist trotzdem nichts dazu eingefallen. Dann habe ich es mir erstmal erklären lassen. Also es ist etwas relativ Neues, aber selber kann ich nichts dazu sagen, weil ich es halt nicht gesehen habe. Aber die Erzählungen waren alle relativ gleich und es hieß, dass der Schiedsrichter offenbar zu wenig Zeit gelassen hat zwischen diesem Handzeichen, dass die Spieler in ihre 16-Meter-Räume sollen und dem Spielabbruch. Aber wir können es nicht beantworten. Aber ist natürlich bitter für Kronberg dann auch, weil die 2-0 geführt haben gegen Grün-Weiß und das Topspiel gewonnen haben. Und 91. Minute. Ja, spannend, wie das jetzt gewertet wird.
Also ich sag mal, 91. Minute, das ist dann so eine Sache.
Ja, ich finde, man sollte als Schiedsrichter vielleicht auch berücksichtigen, wie das Spiel insgesamt vorher abgelaufen ist. Man sagt dann immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl, da sagen die Schiedsrichter immer, ja, Fingerspitzengefühl, also da regen die sich immer drüber auf. Aber ich finde, auch wenn es dann jetzt da eine Rudelbildung gab, die natürlich nicht in Ordnung ist, aber wenn das Spiel insgesamt vorher im Großen und Ganzen in Ordnung war, dann muss man, glaube ich, nicht zu so einer krassen...
Aber war es das? Wir wissen es nicht.
Ja, also wir wissen es nicht. Ich sage ja nur, ja, wenn das so gewesen ist. Wenn das natürlich Thema vorher schon irgendwie da eine Treterei war, dann finde ich, kann man als Schiedsrichter irgendwann mal auch sagen, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt breche ich dieses Ding ab.
Irgendwie. Aber Uni, dir als Trainer und allen Trainern kann man ja eigentlich nur den Rat geben, mit den Spielern, mit den Mannschaften nochmal über die Sache zu reden und zu sagen, Leute, hier läuft was anders, ihr könnt...
Es ist ja schon, wir sind ja schon aufgeklärt worden, was
ja, dieses Thema angeht. Ja, aber immer wieder den vorm Spiel ist sagt, richtig. Denkt an die neuen Regeln.
Aber das, was Julian vorhin gesagt hat, das gab es ja bis jetzt noch nicht, das ist eine neue Regel. Und die Frage ist jetzt halt einfach, sollte man versuchen, da vielleicht mal wirklich ein Exempel zur Statue da machen und so ein Ding mal abzubrechen, ist es dieses Spiel wert gewesen, das so zu machen?
Glaub, das hat der Schiedsrichter bestimmt nicht im Kopf gehabt. Ich glaube einfach, die sind näher an diesen Regeln dran als die Spieler. Also die kommen vielleicht von einem Lehrgang, von der Belehrung und haben das aktuell aktiv im Kopf.
Du hast
das
recht,
kann die Situation
ich verstehe das auch.
Der Spieler, der denkt, wie schieße ich da Tor?
Ich verstehe das auch, aber am Ende geht es doch darum, nicht um den Schiedsrichter, oder es geht darum, einem Spiel irgendwo den vernünftigen Rahmen zu geben, finde ich.
Und, aber wie gesagt, so läuft das wahrscheinlich.
Und wenn du wirklich jede Regel zu 100% penibel ausführen würdest, das wird ja auch nicht gemacht.
Also, wie gesagt, mein Tipp ist für alle Trainer, sagt den Leuten nochmal Bescheid, die Kapitänsregelung, erklärt es nochmal, Rudelbildung und gut ist.
Letztendlich, aber dann, um es auf dann nochmal sportlich zurückzukommen, sehr schade. Kronberg hatte 2-0 geführt. Beide Tore übrigens Satoshi Ueno, japanischer Fußballer, der eigentlich in der ersten Mannschaft bei Kronberg unterwegs ist, aber jetzt noch nicht hundertprozentig angekommen ist und deswegen ein bisschen Spielpraxis sammeln sollte. Jetzt weiß man nicht, wie es mit der Wertung aussieht. Und Grün-Weiß hatte ja vorher 19-0 Tore und ist da so ein bisschen durch die Liga gefegt. Und es wäre für Kronberg eine tolle Überraschung gewesen und für Clark Schwarm gegen seinen alten Verein.
Wobei. Die zweite Mannschaft von uns natürlich auch schon das ein oder andere hohe Ergebnis eingefahren hat und die Liga da eigentlich auch bis zu diesem Spiel auch mit dominiert hat.
Ja, ist einfach schade, dass so ein Spitzenspiel dann ein solches
Ende nimmt. Zumal es wohl auch ein faires Spiel gewesen sein soll. Also, ne, wie gesagt, ich habe mit beiden Parteien gesprochen, mit Spielern von beiden Seiten. Die sagten, eigentlich war es ein faires Spiel mit wenig Foulspielen. Klar, ne, geführte Zweikämpfe, da war Feuer drin. Aber grundsätzlich kein Spiel, wo irgendwie rumgetreten wurde.
Ja, wir sind gespannt, wie es am Ende ausgeht und gewertet wird. Aber es sind 18 Vereine in der Staffel, da passiert noch viel. Aber Tore fallen reichlich, auch weiter in der Kreisliga A. Und die Torjäger haben Zug. Ah, einen müssen wir noch nennen, Freddy Lühr hat wieder getroffen, also in der Landesliga. Der hat, glaube ich, seine ersten beiden Tore geschossen. Also der kommt auch langsam auf Touren.
Ja gut, dass Vohwinkel gewonnen hat gegen Niederweniger 2, souverän 3-0. Tobi Ort hat auch noch getroffen.
Und Kontakt halt auch nach oben, geil, so langsam.
Ja, wobei, das haben wir ja schon besprochen, ist schon relativ schwierig, diese Bezirksliga mit den zwei Essener, starken Essener Mannschaften, Burg-Altendorf, Harzopf, Solingenwald,
erster FC Wülfrath. Aber die haben Federn lassen. Sowohl ASV Mettmann hat verloren und Burg-Altendorf hat auch verloren. Also
aber ASV Mettmann hat in Harzopf, glaube ich, verloren. Es sind schon richtig, richtig gute
Mannschaften. Ja, das stimmt, aber vielleicht ist das auch so die Chance von Vohwinkel, sich da so ein bisschen
einzumisten da oben. Absolut, warum nicht? Die Saison ist lang.
Ja. Ja, und die vielen Tore, die fallen in der Kreisliga A, weil wir da auch immer unsere Torjäger noch im Einsatz haben. Gell? Also Viktoria Rott ist das beste Beispiel im Moment dafür.
Ja, Mannschaft der Stunde, würde ich sagen. Ne? Also die gewinnen 6-1 in Mettmann. Wie schwierig es ist, in Mettmann zu gewinnen, wissen wir aus eigener Erfahrung. Wir haben vor 2 Wochen da 1-0 gewonnen, ja, mit Union Wuppertal. Und das ist schon eine Hausnummer da, mit 6-1 nach Hause zu gehen. Zur Halbzeit war es, glaube ich, relativ knapp.
Und dann hat Josef Hedreu, der Trainer von Rott, gesagt, wir haben jetzt mal richtig Gas gegeben. Das war so ein richtig emotionaler
Ausbruch von dem Mann. Die Frage ist, warum die nicht vorher schon mal richtig Gas gegeben
haben. Ich habe mir schon Sorgen um Nermin Hrcic gemacht, weil er letzte Woche nur ein Tor erzielt hat und habe schon die erste Torkrise herbeischreiben wollen. Aber dann hat er mich gestern eines Besseren belehrt und hat wieder 3 gemacht und hat jetzt 12 Tore nach 4 Spielen. Ist schon ganz in Ordnung.
Hast du den schon mal spielen sehen, Julia?
Nee, wir spielen sehen noch nie, aber ich habe den Namen schon des Öfteren gelesen in den letzten Wochen. Bin mal gespannt, wann ich das erste Spiel sehe und wie viele
Tore. Wann spielt ihr gegen die Uni?
Wir haben die im Oktober.
Ja.
Dauert noch ein bisschen.
Können wir vielleicht hingehen. Können wir vielleicht hingehen. Wenn Kronberg nicht parallel ist.
Ja, Zeit.
Ja, irgendwie 4 Spiele, TSV Union, 4 Siege. 3-2 hört sich knapp an, aber ich glaube, ihr wart ziemlich überlegen, zumindest bis zum 3-1, dann habt ihr das souverän nach Hause gebracht.
Ja, wir haben zur Halbzeit 3-0 geführt, vielleicht einen Tick zu hoch zur Halbzeit, weil wir die Möglichkeiten, die wir hatten, nicht gut ausgespielt haben. Wenn wir die besser ausgespielt hätten, hätten wir vielleicht auch das ein oder andere Tor mehr machen können, aber dann kriegen wir kurz nach der Halbzeit das 1-3 und wie das so ist, wenn du in der 46. Ich habe in der Halbzeitpause noch meinen Spielern gesagt, 0-3 zur Halbzeit heißt nicht, dass du das Spiel gewonnen hast. Also ja. Ich habe gesagt, wenn es 0-4 stünde, dann würde ich sagen, okay, da ist der Deckel drauf. Aber 0-3 und genau so kommt es. Wir kriegen dann in der 46. das 1-3 und dann hat der Gegner noch fast eine Halbzeit Zeit, um nochmal dran zu kommen. Und rein theoretisch, wenn dann das 2-3 irgendwann in der 70. fällt, dann brennt der Baum da. Ne?
Aber Donnerb hat sich Zeit gelassen und hat dann erst in der 90. oder?
Genau, aber wir hätten natürlich viel früher hätten wir das 4-1 und 5-1 machen müssen, weil wir in der zweiten Halbzeit mehr Torchancen hatten, klare, als in der ersten Halbzeit. Ist ein bisschen paradox, wir machen 3 Tore in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben wir viel mehr Torchancen und machen kein Tor. Aber unterm Strich war das Ziel da, 3 Punkte mitzunehmen und das haben wir dann auch geschafft.
Schöne Sache, dass übrigens das 2-3 von Dornap Kevin Lange geschossen hat, ein Wuppertaler Fußballer, ein wirklich richtig guter Fußballer, der aber leider häufig mit Verletzungsproblemen zu tun hatte und jetzt aber endlich dann hoffentlich für eine längere Zeit fit ist und dann jetzt mal wieder sein erstes Tor geschossen hat.
Und bei euch, beim TSV Union, sieht man, ihr habt sehr viele verschiedene Torschützen.
Ja, wir haben nicht den einen klaren, der bombt ohne Ende.
Aber es gibt ein paar Vereine, die leben und sterben so ein bisschen mit den Torjägern. Was ist denn, müssen wir uns um die breiten Burschen Sorgen machen?
Weiß ich nicht.
Am Tabellenende?
Am Tabellenende? Frag mich doch.
Also im Moment, wir haben 0 Punkte.
Es ist 4. Spieltag.
Ja.
Breite Burschen hat 0 Punkte. Hellas hat 0 Punkte und sieht erstmal nicht so gut aus. Es überrascht mich bei Hellas nicht, weil es ist halt einfach bei Hellas so, immer Saisonstart ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube aber, dass sie sich mit der Zeit da rausarbeiten. Bei den Breitenburschen kommt zum einen, dass die Gegner sich einfach jetzt besser auf sie eingestellt haben. Tim Domann ist jetzt ohne seinen Bruder Ben.
Trotzdem doppelt getroffen.
Trotzdem hat er doppelt getroffen, ich glaube einen Elfmeter. Ich glaube, das Problem der Burschen ist einfach auch, dass die Liga eine ganze Ecke stärker ist als in der letzten Saison. Und das spiegelt sich jetzt dann halt auch so ein bisschen in der Tabelle wieder. Fortuna hat auch größere Probleme mit und ohne Kumpmann haben die jetzt erst 3 Punkte gesammelt.
Ja, der hat sich abgemeldet, der Torjäger.
Der hat sich
selbst abgemeldet.
Ja, wir müssen ihn nochmal, Julian und ich müssen ihn nochmal interviewen, was da genau gewesen ist, wie es zur roten Karte geführt hat, was dazu geführt hat. Aber man sieht schon, dass die Liga ein bisschen stärker ist und dann bleibt auch mal vielleicht die ein oder andere Mannschaft auf der Strecke. Also Sudberg hat auch das Potenzial, viel weiter oben zu stehen, als sie es aktuell tun. Jetzt haben sie gestern mal gewonnen. 5-4 dieses Krisenduell gegen Hellas, aber man sieht einfach, dass die Liga eine andere Qualität hat als in der abgelaufenen Saison.
Also ich habe mir gestern vor unserem Spiel noch die erste Halbzeit von Sonnenborn gegen Heiligenhaus angeguckt. Das war ein richtig gutes Spiel.
Richtig gutes Niveau, ja.
Also muss man sagen. Beide Mannschaften, vor allem Heiligenhaus, war schon besser, lag aber zur Halbzeit hinten. Am Ende spielen sie 2-2. Das konnte man sich angucken.
Wunderschön ist natürlich, dass 3 Mannschaften aus Wuppertal einfach an der Tabellenspitze stehen. Das war in der Vergangenheit, Öni weiß das auch ganz genau, nicht die Regel. Und schön, dass man mal ein paar Niederberger Mannschaften hinter sich lässt.
Gegen wen spielt ihr, Union, am Wochenende?
Wir haben am Wochenende Langenberg auswärts.
Und? Serie falls
Flachspiel hoch gewinnen, würde ich sagen.
Ja, bevor wir über das nächste Wochenende uns Sorgen, Gedanken und Hoffnungen machen, morgen wird ja schon wieder Fußball gespielt. Wir zeichnen montags morgens auf. Länderspiel, guckst du sowas, Julian, oder Bundesliga? Oder bist du einer der vielen Fußballer, die sagen, so viel Fußball spiele ich selbst und da kann ich nicht auch noch meine Freizeit mit Fußball verschwenden?
Ich bin einer von den Fußballspielern, die eigentlich die gesamte Freizeit mit Fußball verbringen.
Ja,
manchmal gibt's auch. Manchmal so ein bisschen Ärger zu Hause.
Schöne Grüße an deine bessere Hälfte.
Fangen wir doch mal an mit der Bundesliga. Hast du da irgendeinen Verein oder gibt's die nicht mehr in der Bundesliga?
Mein Verein gibt's nicht mehr in der Bundesliga.
Siehst du, aktuell eine, zumindest nicht.
Eine Etage tiefer unterwegs beim FC Schalke 04.
Ach, noch ein Schalke.
Ja. Genau.
Ja, ja, Mann.
Liebe kennt keine Liga, sagt man ja so schön. Ja,
ich, so ist es. Ich bin so als Kölner bin ich da in der gleichen Situation. Ich rede eigentlich nur noch über die
Aber wir reden jetzt nicht über Schalke Köln. Ne? Das sparen wir uns jetzt hier an dieser Stelle. Das ist auch schon wieder 9 Tage her.
Kleine Dinge erfreuen die Menschen auch, wenn sie in der zweiten Liga mal gewinnen. Ja, also Schalke, also da bist du ja Kummer gewöhnt.
Definitiv.
Und Nationalmannschaft auch ein Thema?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das Spiel Samstagabend war echt gut. Die Jungs haben Spaß gemacht. Ich fand die EM, haben sie eigentlich auch echt gute Leistung gezeigt. Und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da für die kommenden Turniere definitiv eine gute Mannschaft auf dem Platz haben werden. Viele junge Leute wie Pavlovic, die nachkommen, die da, glaube ich, das Herz der Mannschaft werden. Würz, Musiala muss man ja gar nicht erwähnen. Das ist ja sowieso schon
Weltklasse
ist einfach so. Und 5-0, darauf kann man aufbauen. Ne?
Ja, und ich finde, Nagelsmann hat irgendwie das Glück, dass er keinen rausschmeißen muss, sondern dass die Herrschaften, die wirklich
selber gehen,
ja. Ich meine, guckt euch Portugal an, Cristiano Ronaldo müssen sie wahrscheinlich, ich stelle mir vor, der Verband sitzt da, sitzen 10 Mann im Kreis und dann gucken sich an und sagen, jetzt müsste aber langsam einer dem Cristiano sagen, dass es vorbei ist und dann gucken sich alle an, dann macht es keiner.
Ja, dann macht er nochmal 2 Tore und dann
sagen, gestern macht er wieder den Siegtreffer.
Ja, aber 900 Tore.
Aber ihr habt doch gesehen,
901 jetzt, 901. Klar.
Aber ihr habt doch gesehen bei der EM, dass,
ja, dass, da das, nicht drüber zu reden,
dass das schwierig ist, wenn du einen Spieler hast, der dann nicht mehr die Top-Leistung bringt, auf Top-Niveau, nicht irgendwo dazwischen, sondern ich sag mal, ab absolutem Weltklasse-Niveau, dann wird's die Luft auch für einen Cristiano Ronaldo eng. Und wenn du jetzt ein, zwei von den Spielern in der Mannschaft hast, die da Top-Niveau nicht mehr bringen, dann wird's schwierig. Aber jetzt hat sich abgemeldet Groß, Müller, Neuer. Ja, Hummels hatten sie Gündogan. Schon entsorgt. Und der Gündogan, ja. Und jetzt
wächst eine neue Achse ran.
Ja, aber das ist ja das, was vielleicht gerade die Chance ist, dass die Spieler den Anlauf haben. Also die Ziele 2026.
Ja, aber es ist ja gut, dass SWM in 2 Jahren ist.
Genau.
Einfach. Du hast jetzt einfach nächstes Jahr kein großes Turnier und hast gute
Möglichkeiten. Zeitlich passt es eigentlich.
Kannst die Nations League nutzen, um eine Mannschaft zu formen, um dich einzuspielen.
Ja.
Und
Und ich hast ja auch jüngere Weltklasse-Spieler. Also wir haben gerade 2 genannt. Havertz würde ich auch dazu nehmen. Ist auch noch in einem sehr guten Fußballalter, der jetzt vielleicht auf einer Position spielt, die ihm eher so ein bisschen entgegenkommt. Also auf jeden Fall am Samstag.
Wir haben uns mal gestritten. Ich habe gesagt, Havertz und Füllkrug geht zusammen.
Und ich habe gesagt, es geht nicht?
Ich meine schon.
Also wüsste ich jetzt nicht, dass ich das gesagt habe. Nur in der Konstellation noch während der Europameisterschaft oder davor war ich der Meinung, dass Havertz der bessere Fußballer ist und er spielen müsste im Vergleich zu Füllkrug. Aber beide zusammen geht auch. Dann muss man sich halt ein bisschen anders organisieren. Und die Tatsache, dass Havertz jetzt vielleicht ein bisschen weiter hinten gespielt hat, hat ja damit zu tun, dass Gündogan nicht mehr dabei ist zum Beispiel, dass die Position halt durch ihn ersetzt worden
aber
ist.
Aber ich bin auch der Meinung, dass endlich die Nationalmannschaft von diesem hohen Ross herabgestiegen ist. Zum Beispiel, was ist über diese Nations League immer erzählt worden? Die ganze Welt nimmt das todernst und alle spielen wie die Teufel und bei uns wurde das verschrien als Kirmesveranstaltung. Und dann nehmen sie aber den Leuten 80 Euro für einen Sitzplatz. Ja. Und spielen dann wie die, ich sag mal, als wenn es wirklich um gar nichts geht und wechseln 6 Mann in der Pause aus oder so Geschichten. Also ich finde schon, dass man merkt, es wird ernst genommen. Gestern oder vorgestern hat Georgien gewonnen. Ich meine, die sehe ich ja sowieso gerne, wenn die mit die Wahnsinnigen aufs Tor rennen. Das sind ja die Kavalachaze und wie sie alle heißen. Die spielen ja einen Hauruck-Fußball, das ist ja sensationell. Da sind die Leute mit dem Autokorso durch die Gegend gefahren. Nations League.
Georgien.
Ja, aber ein bisschen ernst nehmen, wie kann man denn in Pflichtspiele gehen, wo es dann vielleicht nicht um alles geht, um große Ziele, aber es geht doch um was.
Aber du hast recht, Andreas.
Und jetzt wird
auch
ernst
die insgesamt, es wird ernst genommen und man ist auch ein bisschen demütiger nach diesen ganzen Pleiten, die in den letzten Jahren waren. Und ich finde, dass diesen Weg sollte man auch gehen, nicht nur sportlich auf dem Platz, sondern auch außerhalb, dass man die Dinge vielleicht mal wieder so ein bisschen ernster nimmt, also so eine Nations League zum
Beispiel. Ja, und man freut sich über einen 5-0-Sieg gegen Ungarn. Vor 4 Jahren hätten wir gesagt, ja, aber gegen den Gegner muss man so hoch gewinnen.
Ja, man hat ja erst im Sommer gegen die gespielt und hat gesehen, dass es bei der EM, dass es gar nicht mal so einfach ist. Von daher Nations League, gute Sache. Aber noch ganz kurz zu Cristiano Ronaldo. Mit einem Augenzwinkern. Ercan Aydogmus war als er beim Kronenberger SC gespielt hat und ihn in die Oberliga geschossen hat mit, ich glaube, 43 Saisontoren. Ja. War der auch Ende 30, Anfang 40? Also warum, wenn Aydok Mosch das konnte, warum soll Cristiano Ronaldo das aber nicht?
Aydok Mosch hast du auch mit zusammengespielt.
Ja, ja klar, beim WSV.
WSV zusammen sind wir
auch. Aydok Mosch 1-0 gegen Uerdingen gemacht. Damals dieses Aufstiegsspiel des WSV in Uerdingen und Julian Krey hat das 2-0 gemacht. 2-0,
genau.
War gut, ne? Auf 2500 WSV-Fans war, zuzulaufen.
War ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja.
Eins der das war damals... Der durch, also das Schlüsselspiel, da seid ihr durch gewesen. Ne?
Genau, da waren wir, glaube ich, 11 Punkte vor und,
das war's
dann und sind dann im Radio quasi aufgestiegen und mussten selber gar nicht spielen,
Sonntags.
Weil Uerdingen gepatzt hat.
Genau. Sonntags auf dem Sofa.
Auf dem Sofa im Bhutan, genau. Also gab damals eine sehr, sehr schöne Aufstiegsfeier. Ja, da hatten wir Spaß.
Mit einer anschließenden Schwebebahnfahrt zum Stadion
zum am Stadion Zoo. Zoo.
Also ich habe die Schwebebahn drin gesessen, häufig, die hat häufig gewackelt, die wackelt heute immer noch, aber so gewackelt wie damals hat sie nie wieder.
Ja, und ich meine, das ist ja fast auch schon wieder in Vergessenheit geraten, als nach dem Zwangsabstieg, Insolvenz, dann der Neuaufbau, erstmal wieder aus der Oberliga rauskommen, Uni, da warst du Trainer mit dem Thomas Richter
genau, zusammen. Genau, erst mit Peter Radojewski, nachher mit Thomas Richter, da waren wir in der Oberliga. Genau.
Dann seid ihr eigentlich nur an Felbert gescheitert, die damals...
Ja, im ersten Jahr an der Hönnepel und im zweiten Jahr an Felbert. Und im dritten Jahr ist, glaube ich, der Aufstieg dann gelungen.
Genau. Dann war es geschafft und das war ja auch ganz, ganz wichtig, weil ich sage mal, ein fünftklassiger WSV, das ist jetzt... Das ist schwer zu verarbeiten in so einer großen Stadt wie Wuppertal.
Nee, das darf nicht
geht
passieren.
Geht eigentlich gar nicht.
Nee, das geht auch nicht. Nee.
Und da seid ihr raus und da bist du dann in der nächsten Saison beim WSV?
Ich war noch ein halbes Jahr, war ich noch mit da bis Winter im Regionalliga-Kader. Bin da aber ohne Einsatz geblieben und bin dann im Winter nach Turu Düsseldorf gegangen, wo es dann in der Rückrunde deutlich besser für mich lief.
In die Oberliga? Da
genau, in die Oberliga.
Ja.
Müssen wir bei Stefan Vollmerhausen nochmal nachfragen, warum der dich nicht eingesetzt hat in der Regionalliga. Richtig?
Das kann nur er beantworten.
Also man hört, das ist noch nicht so ganz verkraftet, oder?
Ich habe damit gar kein Problem.
Aber wie auch immer, am Ende ist es ja wichtig, dass man seine eigene Situation erkennt und sagt, das gibt mir, ist mir zu wenig, die Einsatzzeit. Und dann muss man vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, um wieder zu spielen. Und am Ende ist es ja so, du bist ja nicht Fußballer geworden, um in einer bestimmten Klasse nur auf der Bank zu sitzen. Du bist Fußballer geworden, um zu spielen. Und das sollte vielleicht auch... für die jungen Spieler heute auch mal, vielleicht für junge Mannschaftskollegen von dir, auch so eine Lehre sein, dass man wirklich Fußball spielen muss, also nicht nur auf der Bank.
Vielleicht sitzen. Manchmal auch einfach einen Schritt zurück.
Schritt zurück, sind meistens zwei Schritte nach vorne.
Würde mal wahrscheinlich auch eine Entscheidung zwischen Beruf, Fußballer und
Fall.
Beruf. Du machst beruflich ganz andere Dinge jetzt und viel, viel intensiver. Ja. Und ich denke mal, auf die lange Sicht war es vielleicht dann gar
nicht. Ja, ich habe mich damals, hat der WSV ja nach dem Aufstieg quasi so ein bisschen auf, ich sag mal, Profitum, Halbprofitum umgestellt mit Vormittagstraining.
Das ist schon schwierig dann.
Genau, ich habe mich dann, als ich vom WSV weg bin, dafür entschieden, eine Ausbildung anzufangen. Was definitiv der richtige Weg war, weil ich, sag mal so, persönlich könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen, mit 27 oder 28 eine Ausbildung anzufangen. Dann den Weg über die Oberliga gewählt, habe dann viele Jahre auch zahlreiche Spiele in der Oberliga gemacht bei einigen Mannschaften. Und bin jetzt beruflich fest verankert. Und
du erzähltest was von der Uni samstags?
Also genau, ich mache nebenbei noch einen Fachwirt. Dadurch, dass ich als Quereinsteiger zu Barmenia gekommen bin, hole ich mir da ein bisschen Background-Wissen und bilde mich da weiter.
Also man muss sagen, manchmal ist es die richtige Entscheidung, wenn es dann, ich sag mal, wenige können vom Fußball leben. Vielen macht der Fußball Spaß und manchmal ist es genau dazwischen, die Balance zu finden oder die Ebene zu finden, wo man sein will und wo man sich am wohlsten fühlt, das ist dir vielleicht genau damit gelungen?
Auf jeden Fall. Also klar, am Ende hätte ich vielleicht sagen können, ich hätte es vielleicht nochmal probieren sollen, nach dem einen Jahr bei oder nach dem halben Jahr bei Turu oder nach den ersten anderthalb Jahren. Aber ich habe mich dann für den beruflichen Weg entschieden und das war vollkommen.
Ich muss dazu sagen, ich kenne den Studiengang, den er gemacht hat, weil ich den auch gemacht habe innerhalb der Barmenia und dieses samstags morgens um 7 Uhr aufstehen. Also da ist dann nichts mit freitagsabends irgendwie, wenn man Lust hat, durchzechen. Samstagabend ist dann auch schwierig, wenn man Sonntagsspiel hat. Also ist schon eine harte Zeit. Der Mann hat ja dann auch, wenn er fit ist, dreimal die Woche noch Training spielt sonntags. Und ich habe diese Zeit auch erlebt ohne Fußballtraining. Aber ich schreibe ja dann auch noch ein bisschen hier für die WZ. Deswegen, das ist
am Fußball, dass man so eine gewisse Disziplin ab und zu mal lernt und man weiß, über einen Punkt zu gehen auch.
Ja, alles zu seiner Zeit, finde ich. Also man kann ja auch mal losziehen, das gehört ja auch mit dazu. Das ist bestimmt auch schon mal vorgekommen, wenn man am nächsten Tag ein Spiel hatte. Das hat alles schon gegeben, aber ich finde, wenn man Fußball spielt oder grundsätzlich Sport macht, dann auf dem Punkt fit zu sein und vorher dementsprechend zu leben, wenn man dann erfolgreich ist, dann gibt einem das auch sehr viel,
finde ich. Ja, Julian, ich glaube, da hast du einen richtigen Weg eingeschlagen und das läuft. Wir können dir nur wünschen, dass es jetzt wirklich mit der Verletzung so schnell wie möglich, aber auch dann so sorgfältig wie möglich weitergeht. Dankeschön. Und du dann so bald wie möglich dann wieder topfit auf den Platz gehen kannst. Fang nicht zu früh an. Der CSC kann dich auch nächstes Jahr noch gut gebrauchen.
Das ist definitiv.
Wünschen wir dir und dem CSC halt noch eine gute Saison.
Dankeschön. Eins würde ich gerne von ihm noch wissen: Wenn du einen Stürmerpartner dir aussuchen könntest, wen würdest du nehmen?
Egal welchen.
Also ich sag mal auch natürlich international und so weiter. Welcher Stürmer sollte neben dir sein, mit dem du vorne spielen würdest?
Ich nehme einfach mal einen, mit dem ich schon zusammengespielt habe, Ercan Erdogmus.
Jawohl, ich wusste, dass er das sagt.
Mich, also es ist ein super feiner Kerl. Ich habe ihn total gerne. Er hat mir auch sehr, sehr viel geholfen früher. Bin ja damals mit jungen Jahren aus der A-Jung gekommen und Ercan war immer so ein Ansprechpartner für mich. Ist auch immer mit Leistung vorangegangen. Absoluter Vorbildtyp, 100%. Und mit dem würde ich gerne nochmal das ein oder andere Spiel bestreiten.
Ercan Erdogmus, ohne jeden Zweifel, Legende.
100%.
WSV-Fans werden sich erinnern ans Pokalspiel gegen Uerdingen. War doch gegen Uerdingen? Oder? Uerdingen und Oberhausen.
Oberhausen.
Uerdingen war das Ligaspiel.
Oberhausen
war das.
Genau, Verlängerung und dann Elfmeterschießen.
Auch ein großes Spiel im Stadion.
Genau, und dann Anzug. Finale gegen Rot-Weiß Essen leider verloren. Das haben wir zusammen geguckt.
Das haben wir zusammen
im Gästeblock.
Geguckt, genau.
Tatsächlich.
Ja, und eine Sache müssen wir noch korrigieren. Jetzt kommt's. Letzte Woche haben wir die Saison der U17 vom WSV mal kurz um die Hälfte verkürzt. Also. Es gibt eine Hinrunde in dieser Nachwuchsliga und es gibt natürlich Rückspiel. Und dann erst entscheiden sich, dass die ersten drei, sagen wir mal, wir haben es genannt, Champions League, dann in der Top-Liga weiterspielen, die anderen gegen den Abstieg.
Genau, es wird dann
also aufgeteilt. Ist es noch ein ziemlicher Weg für
also
die
U17. Also es gibt 14 Spiele sozusagen.
Ja, von denen jetzt fünf absolviert sind.
Genau.
Ja, plus X, ne, hängt dann davon ab, in welcher Liga man landet, aber erstmal sind es 14 Spiele, von denen jetzt fünf absolviert sind und die liefen bisher
alle gut. Sehr gut, 4 Siege, einen Unentschieden und wenn sie so weiterspielen, dann ist es auch schön, wenn man 14 Spiele gut abschließt.
Ja, auf jeden gestern Fall. Gegen Fortuna Düsseldorf, U17, gewonnen, 1-0, auch gar nicht unverdient gewonnen, wenig zugelassen, viel Herz, Julian und ich haben uns das angeschaut. Hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Da waren auch, glaube ich, knapp 200 Zuschauer.
Ja, das spricht sich
relativ schöner begeisternd.
Sonntagmorgen, ja, also war ein gutes
konnte
Spiel.
Man gucken.
Konnte man gut gucken. Der WSV hat definitiv da 2, 3 gute Jungs bei, die da Spaß gemacht haben. Und ich glaube, mit der Leistung und mit dem Engagement,
können Sie
die Jungs das weitermachen, ist da einiges drin dieses Jahr für die Truppe.
Torschütze gestern, Maid Almeri, Nummer 7, links außen. Richtig schönes Tor erzielt, 1-1 gutes vorbei 1-1. Mit Tempo und dann genau eingeschweißt. Hinten Fabrice Chana, Innenverteidiger, ich glaube 100% Zweikampfquote.
Ja.
Also die haben da schon talentierte Jungs dabei. Und was das Entscheidende war, und da sind wir wieder bei Basics, jetzt wird Unis Herz aufgehen, die haben mit so viel Herz gespielt, da war ein Zweikampf, zweite Minute auf der anderen Seite, also gegenüberliegend von der Ersatzbank und den haben die dann gewonnen. Ja, da springt die ganze Ersatzbank von den 50 Meter entfernt auf. So, also das ist das, ja, wovon die auch zehren. Die haben bestimmt nicht die individuelle Qualität wie alle anderen Mannschaften oder sind bestimmt Mannschaften individuell besser, aber mit den Basics kommst du halt meistens ganz schön weit.
Ja, und die U17 stiehlt der U19 im Moment so ein bisschen die Show, aber die haben auch gerade erst angefangen und dann und mal sehen, was da noch am Ende rauskommt. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, Julian, für den Besuch.
Sehr gerne.
Alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir bleiben am Ball nächste Woche wieder mit WSV. Und eine Länderspielpause gibt es dann nicht. Und mich wundert der Begriff Länderspielpause, wenn so viel Fußball gespielt wird. Und wenn es so viel Stoff gibt, über den man reden kann. Ja, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Dies ist ein Podcast der WZ.